Guten Morgen auch von unserer Seite. Für diejenigen, die heute zum ersten Mal da sind und gar nicht wissen, was in den letzten Wochen passiert ist, wir hatten eine Themenreihe, die heute zum Ende kommt, zum Thema The One, der eine in Beziehung, Ehe und Familie. Wir haben in den vergangenen 2 Wochen gehört, dass Gott derjenige ist, der uns geschaffen hat, um in Beziehung mit ihm, aber auch miteinander zu leben. Gott ist auch derjenige, der sich Ehe erdacht hat, der Adam eine Eva in den Garten gestellt hat. Nicht damit Adam sie beherrsche. Nein, sie sollen sich gegeneinander sich unterordnen, eine wertschätzende partnerschaftliche Beziehung führen, in der auch Ehrlichkeit sehr, sehr wichtig ist. Das haben wir letzte Woche auch gehört. Heute geht's um das Thema Familie. Und bevor ihr euch fragt, wer sind die beiden? Der Stefan hat schon unseren Namen gesagt. Wir sind 30 plus minus 1. Jetzt könnt ihr selber rechnen. Einer ist 29, einer ist 31. Und wir haben 2 Kinder. Also nicht, dass ihr denkt, meine Güte, die Frau sieht aber aus, als hätte die keine Kinder. Ja, doch, ich habe 2 Kinder. Und die sind 2 und 3 Monate. Und wir sind Gott sehr, sehr dankbar dafür. Genau, das sind die beiden. Zu uns gehören aber noch eine Großfamilie, in der wir eingebunden sind. Ja, wenn ich von Familie spreche, spreche ich immer von der Kernfamilie, Mama, Papa und Kinder. Wir sind eine Einheit. Aber drumherum sind Omas, ein Opa, es sind auch Cousin und Cousine schon da, ein Onkel und 2 Tanten. Und wenn wir heute über Familie sprechen, musst du das in deinen Kontext einbinden. Vielleicht bist du genau wie wir gerade frisch im Business, dann beziehst du alles, was wir sagen, auf deine kleine Kernfamilie, die du gerade gegründet hast. Vielleicht hast du Teenager-Kinder, Teenager-Jugendliche daheim. Dann ist es alles immer ein bisschen mehr mit Drama wahrscheinlich. Aber auch da kannst du es auf diese Situation münzen. Vielleicht hast du erwachsene Kinder und bist vielleicht schon Oma und Opa. Und du schaust schon auf 2 oder vielleicht sogar schon 3 Generationen nach dir. Und das ist vielleicht wie so eine Art Erbe, auf was du schaust. Wichtig ist, seid ehrlich miteinander. Es bringt nichts, wenn ihr euch selber was vormacht. Gott kann nur an Herzen arbeiten, die offen und ehrlich sind. Wenn wir uns so ein Bild anschauen, dann wird es auf sozialen Netzwerken oft mit dem Hashtag Family Goals beschrieben. Ja, oh, sind die süß, meine Güte, so ein toller, süßer Junge, wie der da lacht. Aber ich möchte gerade die unter 40-Jährigen, die sich mit dieser ganzen sozialen Netzwerkgesellschaft, wo viel gepostet wird, wo man irgendwie versucht, was darzustellen, was man vielleicht gar nicht ist, einfach sagen, das ist eine Momentaufnahme. Ja, mein Sohn schmeißt alles, was er findet, in die Toilette rein. Er küsst seine Schwester, aber er beißt sie auch. Bei uns ist auch mal der Abwasch nicht gemacht. So Bilder täuschen. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir aufhören, uns gegenseitig was vorzumachen. Bei uns ist alles perfekt, wir streiten uns nie. Nein, so ist es nicht. Und so ist es bei euch auch nicht. Und deswegen können wir in Ehrlichkeit miteinander reden.
Und wir haben uns die Frage gestellt, was sind dann unsere Familien-Goals? Was sind unsere Familienziele? Was wollen wir machen? Sind Familienziele 2 Kinder, ein Haus, einen Garten, einen Pool zu haben oder ist es etwas mehr? Und wir haben uns diese Frage gestellt und wir haben diese Frage auch beantwortet mit der Antwort glücklich sein. Wir wollen glücklich sein in alles, was wir machen. Aber das ist nicht in einer realitätsfernen Antwort. Wir wissen, dass Leben auch schwer ist. Wir wissen, dass Dinge kommen werden, die schwierig sind. Aber wir wissen auch, dass wenn unsere Familie in Gott gegründet ist, dass er uns helfen wird, durch diese schwierige Zeiten auch durchzukommen. Und nur er kann das machen. Und wir wissen auch, dass eine Familie, die in Gott gegründet ist, ist Hoffnung für diese Welt. Und wir wollen auch das in unserer Familie sein. Wir wollen eine Familie sein, die Hoffnung in die Welt reinbringt. Und deshalb haben wir uns diese Ziele auch miteinander kommuniziert und gesagt, damit wir an gleichem Stand sind. Und wir haben 6 Punkte herausgearbeitet und werden auf die einzelnen auch eingehen gleich hier. Wir haben hier einen Zettel vorbereitet. So sieht das aus. Falls ihr am Eingang noch keins bekommen habt, dann bitte heb kurz deine Hand. Ein Ordner wird kommen und wird die Zettel austeilen, weil wir finden es total wichtig, dass jeder hier diese Zettel ausfüllt und dass jeder danach als Familie das dann miteinander durchgeht. Diese Zettel hat unsere 6 Punkte hier auf einer Seite und auf die andere Seite habt ihr die Aufgabe, eine Bewertung reinzuschreiben, wie eine Schulnote reinzuschreiben. 1 heißt, ihr macht das total gut. 6 heißt, ihr müsst auf jeden Fall was ändern, weil das macht ihr auf jeden Fall falsch oder schlecht. Und wir wollten euch einfach herausfordern, darüber nachzudenken und dann das zu verändern. Spreche miteinander darüber und verändere das dann.
Genau, und falls sich jetzt der ein oder andere fragt, ich habe gar keine Kinder, du bist trotzdem in eine Familie hineingeboren, du bist Schwester oder Bruder, du bist auf jeden Fall Sohn oder Tochter und du kannst auch all diese Punkte auf deine eigene Kind- und Jugendzeit anwenden und für dich auch Schlüsse und Rückschlüsse ziehen, was du verändert haben möchtest, wenn du mal Familie gründest. So, der erste Punkt, den wir als ganz, ganz wichtig erachten und deswegen ist es auch die Nummer eins, ist: Der lebendige Glaube an den dreieinigen Gott wird gemeinsam gelebt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, steht in Josua 24, Vers 15. Der Glaube an den Vater, den Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist ist, liebe Mama, lieber Papa, das Wertvollste, was du deinen Kindern weitergeben kannst. Wir hören oft in Taufgottesdiensten, wenn hier Jugendliche stehen oder Erwachsene stehen, die sagen, ich bin aus einem christlichen Elternhaus. Das hört sich manchmal schon fast an wie so, oh, und das ist mir sogar peinlich. Nein, es muss lauten, wow, und du bist trotzdem hier. Denn jeder muss sich selbst entscheiden. Diese Entscheidung, die kannst du deinen Kindern nicht aufzwingen, sondern sie müssen diese Entscheidung alleine treffen. Aber wer, wenn nicht wir Eltern, haben unsere Kinder 24 Stunden an 7 Tagen die Woche um uns herum? Versteht mich nicht falsch, es geht jetzt hier nicht um eine Indoktrinierung oder um eine Gehirnwäsche. Nein, es geht darum, den lebendigen Glauben an unseren Herrn und Jesus Christus so vorzuleben, dass es für unsere Kinder attraktiv ist. Dass sie sagen, diesem Gott wollen wir auch nachahmen. Und Jesu letzte Worte an seine Freunde war, geht hin und mache zu Jüngern. Hey, als Eltern, es ist unsere Aufgabe, unsere Kinder zu Jüngern Jesu zu machen. Es ist unsere Aufgabe. Und es ist so ein Privileg, dass du als Mama oder als Papa sogar in Deutschland die Möglichkeit hast, in Elternzeit mit deinem Kind daheim zu bleiben. Diese ersten wertvollen Jahre bewusst hinein zu investieren und hineinzulegen. Es ist nicht die Aufgabe von der Kids Alive Sonntagsschultante oder von dem Jugendpastor oder von der christlichen Kindertagesstätte, deinem Kind alles mitzugeben. Ja, sie spielen auch einen Teil, einen wichtigen, ja. Aber den wichtigsten Teil spielst du als Mama und als Papa. Und unsere Kinder sind noch sehr klein, aber wir haben uns trotzdem bewusst für ein paar Dinge entschieden. Wir lesen Leo aus einer Kinderbibel vor. Ich habe auch ein Andachtsbuch gekauft, was extra für Kleinkinder ist, was wir jeden Tag durchgehen. Wir beten vor den Mahlzeiten, wir beten auch vor dem Schlafengehen. Aber wenn deine Kinder schon größer sind als unser zweijähriger Sohn, dann musst du dir was anderes überlegen. Ja, zum Beispiel Fragen stellen. Wir wissen als Jugendleiter und auch als Lehrerin, man darf keine Ja-Nein-Fragen stellen. Wenn ein Kind aus der Sonntagsschule nach Hause kommt und ihr sitzt beim Mittagessen und du sagst, und war es heute gut? Ja. Und habt ihr gebastelt? Ja. Habt ihr gesungen? Nein. Da kommt kein Gespräch auf. Ihr müsst fragen, was habt ihr für eine Geschichte gehört? Erzähl mal, was hat das mit dir gemacht? Denkst du, du kannst das mit deinen Freunden irgendwie auch umsetzen? Ihr müsst schauen, dass ihr ins Gespräch kommt. Ihr müsst auch eure Kinder ermutigen, oder ihr dürft eure Kinder ermutigen, die Bibel zu lesen. Aber ich sage euch ein Geheimnis. Das wird nur funktionieren, wenn die Bibel auch in deinen Händen von deinen Kindern gesehen wird. Du kannst sagen, mach deine Hausaufgaben, aber wenn der Haushalt nebendran liegen bleibt, dann denken sie sich auch, also Aufgabenverteilung ist ja auch ein bisschen ungerecht. Letztlich sind es die alltäglichen Begegnungen, wenn du Menschen Gebet anbietest. Ja? Der Josh hat es im Krankenhaus gemacht, unser Sohn wird sich daran nicht erinnern. Aber das sind die Begegnungen, die deinen Kindern hängen bleiben. Es ist, wenn du einen Fastunfall hast und du schickst intuitiv ein Dankgebet. Es ist, wenn deine Kinder merken, um uns herum tobt alles. Irgendwie ist gerade Chaos in unserer Familie und deine Kinder sehen dich auf den Knien den himmlischen Vater anflehen. Es ist aber auch, wenn sie dich jubelnd und dankend sehen, weil das Leben gut zu euch ist. Das ist so wichtig. Und es ist wichtig, dass wir als Eltern unsere jeweiligen Rollen einnehmen. Du als Vater spielst eine so wichtige Rolle in der Entwicklung des Glaubens deiner Kinder. Du Vater, nimm doch dein Kind mal mit auf einen Campingausflug. Legt euch unter den Sternenhimmel, kommt über Gott und die Welt ins Gespräch und gibt Ratschläge, was es heißt, ein junger Mann zu sein. Und wir Mamas, wir dürfen es nicht unterschätzen. Jede Umarmung, jede Träne, die getrocknet wird, ist ein Zeichen von der Liebe des himmlischen Vaters, was wir weitergeben dürfen. Und ich möchte euch ermutigen, für eure Kinder zu beten. Betet für eure Enkelkinder, betet für eure Urenkel. Ihr schwangeren Mamas, betet für das Ungeborene in eurem Leib. Es ist so etwas Wertvolles, was wir weitergeben dürfen. Und ich möchte auch ein Wort an diejenigen richten, die all das gemacht haben, ja, die für ihre Kinder gebetet haben und die Kinder haben sich trotzdem für ein Leben ohne Jesus entschieden. Es ist nicht deine Schuld. Sie haben eine Entscheidung zu treffen, sie haben einen freien Willen. Bleib aber dran, ring vor dem Herrn um ihr Seelenheil, aber erschlag sie nicht wie eine Keule mit dem Glauben, sondern vertraue Gott, dass er einen Weg in ihren Herzen bahnt. So, ihr dürft jetzt eintragen. Wie sieht's aus? Wird der gemeinsame Glaube gelebt bei uns? Dann eins. Wird nicht gebetet, wird nicht über das Ganze gesprochen, vielleicht eine 4 oder eine 5 oder eine 6. Muss jeder selber wissen.
So, zum nächsten Punkt. Unser Bibelvers aus Ruth 3, Vers 1 steht, und Naomi, ihre Schwiegermutter, sagte zu ihr, meine Tochter, sollte ich dir nicht einen Ruheplatz suchen, damit es dir gut geht? In dieser Geschichte war Ruth alleine, ganz alleine. Sie hatte ihr Mann verloren, er ist verstorben worden. Sie hatte noch keine Kinder gehabt. Sie hatte nur ihre Schwiegermutter Naomi gehabt und war auch in ein fremdes Land. Sie war Ausländerin. Und Naomi sprach zu Ruth und sagte, sollte ich dir nicht einen Ruheplatz suchen? Mit anderen Worten fragt sie, ob sie nicht eine neue Familie möchte. Andere Übersetzungen sagen statt Ruheplatz ein Zuhause. Ruth, möchtest du nicht ein neues Zuhause haben? Und das ist unser zweiter Punkt, die Familie als Ort der Sicherheit, ein sicherer Ort. Und ich bin davon überzeugt, dass dieser Punkt extrem wichtig ist. Unsere Familie sollte das sicherste Ort in dieser Welt sein. Unsere Zuhause muss das sein. Unsere Welt ist so kaputt und wir gehen aus der Haustür raus und wir merken sofort, dass jeder für sich da ist. Dass jeder für sich spielt. Dass deine Interesse, deine Wohl, deine Finanzen, deine Probleme, deine Krankheiten sind für sie nebensächlich. Du bist da ganz alleine. Diese Welt dreht um sich selbst alleine. Und jeder denkt in erster Linie über sich selbst. Was ist mit dem Erstklässler, der in der großen Pause jeden Tag sein Brot geklaut wird? Der von Klassenkameraden in die Ecke gedrängt wird und jeden Tag Sachen, Schimpfworten und sowas gesagt wird, so wie du hast keinen Wert. Was ist mit ihm oder ihr? Was ist mit dem 14-jährigen Mädchen, die sich selbst nicht leiden kann? Sie sucht Liebe, sie sucht Anerkennung, egal wo sie es finden kann. Und sie sucht es bei einem Junge, wo sie denkt, er hat ihre beste Interesse im Kopf. Sie schläft mit ihm, wird schwanger und muss das Rest ihres Lebens mit ihm und mit diesen Konsequenzen auch leben. Oder der junge Mann, der Liebe sucht, und nicht findet. Und dann sucht es in Pornografie. Und dann kann er durch diese Abhängigkeit, was sich dadurch entwickelt, nie wieder eine richtige Beziehung mit einer echten Frau angehen. Oder was ist mit der Frau, der täglich auf die Arbeit mit ihren Kollegen flirtet, weil sie diese Anerkennung, was sie von zu Hause aus braucht, nicht findet. Oder der Mann, der sein Bestes auf die Arbeit gibt und trotzdem jeden Tag von seinem Chef eins auf den Deckel bekommt. Oder mit der alten Omi, der alt und zerbrechlich ist und kann fast nicht mehr aus dem Sessel rauskommen. Was ist mit ihr? Was ist mit diesen Leuten? Sie brauchen einen sicheren Ort, damit solche Sachen nicht passieren. Und Gott hat die Familie als einen sicheren Ort des Rückzugs ausgedacht, damit solche Sachen nicht passieren. Und wir müssen diesen Ort finden. Wir müssen diesen Ort anbieten zu Hause. Das ist ein Ort, den wir brauchen und bekommen sollten. Aber leider ist es nicht Realität, dass jeder das bekommt. Wir sollten es als Eltern anbieten für unsere Kinder. Wir sollten das ganze Familie auch haben und erleben. Aber letztendlich ist es eine Entscheidung von uns alle. Bieten wir diesen Ort an oder eben nicht? In dieser Welt sieht es auch ganz anderes aus. Und verletzte Menschen verletzen nämlich weiter andere Menschen. Und wir müssen ein Ort des Schutzes, ein Ort der Sicherheit
unsere Kinder anbieten. Ein Rückzugsort. Diesen Rückzugsort wünscht Gott sich für unsere Familie. Und durch seine Gnade dürfen wir und sollten wir das zu Hause anbieten. Gott hat Familie deshalb geschaffen, damit dieser Ort ein Ort der Sicherheit ist. Ein Ort, wo ihr füreinander da seid. Ein Ort, wo ihr offen und miteinander reden könnt. Ein Ort, wo ihr ineinander investiert. Ein Ort, wo ihr einander wertschätzt. Auch mit Worten und Taten einander aufbaut. Ein Ort, wo ihr echt und authentisch sein dürft. Jeder braucht diesen Ort. Und unser Zuhause sollte dieses sichere Ort sein. Es sollte der sicherste Ort sein auf dieser Welt, wo wir diese Annahme bekommen, statt der Ablehnung, die jeder andere gibt. Und jeder darf jetzt auf diese Zettel eintragen. Wie ist es bei euch zu Hause? Ist das ein Ort der Sicherheit? Bietet ihr das jetzt schon an? Oder müsst ihr das angehen? Müsst ihr anfangen, ein sicherer Ort für eure Kinder, für eure Ehepartner anzubieten?
Jesus fordert seine Nachfolger auf, einander zu lieben. Denn das ganze Gesetz lässt sich in einem Wort zusammenfassen, nämlich liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das lesen wir an mehreren Stellen, aber auch in Galater 5, Vers 14. Es ist ein ganz wichtiger Punkt für gesunde Familien, für glückliche Familien, dass man der Liebe Ausdruck verleihen kann. Es ist keine großartige Überraschung, Hirnforscher erforschen das schon ganz, ganz lange, wie wichtig diese Nestnähe, diese Geborgenheit der Eltern ist. Kinder, die sich geliebt und wertgeschätzt fühlen von ihren Eltern, werden zu starken Erwachsenen, die selbstbewusst das Leben meistern können. Aber unsere Welt ist eine gefallene Welt und wir sind oft gefangen in unseren eigenen Emotionen. Und wenn ich zum Beispiel mal die Nachkriegsgeneration herausgreifen darf, eine Generation, die sehr viele Schwierigkeiten hatte, Liebe und Gefühle auszudrücken, weil es als Schwäche galt. Ja, das wird dann weitergegeben und das wird weitergegeben. Aber es geht darum, heute eine Entscheidung zu treffen, dass du einen Unterschied machen kannst in deiner Familie. Gott will dir Gnade schenken, diesen Kreislauf zu durchbrechen, wo vielleicht Lieblosigkeit herrschte, und dir helfen, dass du deiner Liebe Ausdruck verleihen kannst. Ich will an dieser Stelle ganz kurz mit einem Mythos brechen. Junge Mamas wird oft gesagt, verwöhn dein Kind nicht zu viel. Heb's nicht so oft in den Arm. Lass es auch mal schreien oder lass es mal im anderen Raum liegen und kreischen. Und es ist überhaupt nicht meine Aufgabe, hier irgendjemanden zu beurteilen, der das so gemacht hat oder so macht. Aber verzogene Kinder, bis zum Grad hin, dass sie undankbar sind, kommt oft durch eher grenzenlose Erziehung. Ja, darfst du, hier ist noch ein Geschenk, jetzt sei mal leise. Ich habe noch nie einen erwachsenen Menschen kennengelernt, der frech und verzogen war, weil er mit Liebe verwöhnt wurde. Das ist Quatsch. Man kann nie genug lieben. Jesu Liebe für uns war verschwenderisch. Und wenn er unser Beispiel ist, lasst uns unsere Kinder bitte auch verschwenderisch lieben. Natürlich mit Konsequenzen und mit Grenzen und allem, was dazu gehört. Ich darf ganz stolz sagen, dass ich mich an keinen einzigen Tag in meinem Leben erinnern kann, wo meine Mama uns nicht gesagt hat, dass sie uns lieb hat. Meine Mama war alleinerziehend und ich bin überzeugt, am Abend hat ihr der Kopf geraucht. Zwei kleine Mädels, keine Hilfe, die ihr angeboten wurde. Und trotzdem, in meinen fast 32 Jahren, auch heute noch über WhatsApp oder Telefon, jeden Tag sagt sie mir, ich hab dich lieb, und sie sagt es auch meiner Schwester. Und ich bin, es tut mir so leid, dass ich heute so emotional bin. Ich bin einfach so dankbar dafür, weil es fällt mir so unglaublich leicht, meinen Kindern das jeden Tag mehrfach zu sagen, weil ich es einfach gewohnt bin von zu Hause. Aber ich weiß, dass es hier etliche gibt, die dieses Wort nie von ihren Eltern gehört haben, die vielleicht geliebt wurden, aber eher mit strenger Hand erzogen wurden. Und ich kann mir vorstellen, dass es schwer ist, das dann auch weiterzugeben, wenn man das selber nicht erfahren hat. Aber es muss über deine Lippen kommen. Deine Kinder müssen es hören. Und wenn heute der erste Sonntag ist, wo du deinen Kindern sagst, ich hab dich lieb, es muss über deine Lippen kommen. Ring so lange mit Gott, bis er dir hilft, dass du es sagen kannst. Wenn wir über Ehevorbereitung und Beziehungen reden, dann hören wir oft die fünf Sprachen der Liebe. Ja? Körperliche Liebe durch Kuscheln und Händchen halten. Hilfsbereitschaft, Zeit zu zweit, dass man sich Geschenke macht, aber auch Worte der Anerkennung und des Lobes. Und wisst ihr was? Unsere Kinder sprechen genau die gleichen Sprachen. Es verschiebt sich über die Jahre. Natürlich ist ein Zweijähriger, der jetzt auf Mamas Schoß hängt, mit 20 nicht mehr, wahrscheinlich nicht mehr ganz so verkuschelt mit seiner Mama. Es wird sich verschieben. Aber es ist so spannend, jetzt schon was zu sehen. Unser Leo, der liebt es, von uns geküsst zu werden. Der kommt selber, der umarmt, der herzt. Man muss ihm nicht sagen, gib der Oma mal einen Kussi. Nein, der umarmt sich von ganz alleine, weil es seine Art ist, seine Liebe und seine Zuneigung auszudrücken. Gleichzeitig möchte er aber auch Zeit zu zweit. Er fordert es ein. Andere Kinder puzzeln alleine. Nein, mein Sohn nimmt mich an der Hand. Du setzt dich jetzt hier hin. Wir spielen gemeinsam Lego. Und was kann ich als Mama noch tun? Ich interessiere mich für die Dinge, die einen Zweijährigen interessieren. Ja, Tata, Feuerwehr, Polizei, Bagger, die Baustelle. Wir gehen an nichts vorbei, ohne dass ich sage, guck mal, Löffelbagger, guck mal, Kipplaster, oh, ein Kran. Weil ich ihn lieb habe. Und es ist für ihn wichtig, dass ich mich damit auseinandersetze. Hey, und wenn er irgendwann in die Zeit kommt, wo Superhelden wichtig sind, dann weiß ich, aha, es gibt so etwas, das nennt sich Marvel und DC. Davon habe ich jetzt noch keine Ahnung. Aber ich werde mich damit auseinandersetzen, weil ich ihn lieb habe. Und ihr habt genau die gleichen Möglichkeiten. Ihr könnt es tun. Und wenn ihr Jugendliche habt, wie gesagt, verbringt Zeit mit ihnen. Ja, wenn ihr unter der Woche viel arbeitet, räumt euch Zeiten frei, wo ihr für eure Kinder da seid, wo ihr Liebe Ausdruck verleihen könnt. Und letztlich muss Liebe vorgelebt werden. Ihr Eltern, ihr müsst euch lieb haben. Ja? Haltet Händchen beim Autofahren, auch wenn eure Teenager-Kinder da hinten in der Rückbank buach machen, weil die das ekelhaft finden. Ja? Aber sie müssen es sehen. Sie müssen sehen, dass ihr euch lieb habt. Tanzt in der Küche, lacht miteinander. Findet Wege, euren Kindern zu zeigen, dass ihr sie lieb habt, mit Worten und mit Taten. Schätzt euch bitte jetzt an mit einer Schulnote, wie gut seid ihr darin, eurer Liebe Ausdruck zu verleihen.
So, unser nächster Vers ist in 1. Korinther 12, Vers 18 und dort steht, Gott hat unseren Körper mit vielen Gliedern und Organen geschaffen und jedem Körperteil seinen Platz gegeben, wie er es wollte. Unser nächster Punkt ist Einzigartigkeit feiern. Familie funktioniert wie ein Körper und diesen Versen, auch diese ganzen Versen erzählen, wie wichtig es ist, dass wir unterschiedliche Teile unserer Körper haben. Es ist total wichtig. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber bei uns zu Hause, in unserer Kernfamilie, ist Unterschiedlichkeit sehr präsent. Vielleicht habt ihr das noch nicht gesehen oder gemerkt, aber wir fangen bei der Einstufung der Organisation oder der Ordnung, Sauberkeit unserer Wohnung. Für eine von uns ist es total wichtig, für die andere ist es eher nicht so wichtig. Und wir müssen auch lernen, damit umzugehen, auch gerade mit unseren Kommunikationsfähigkeiten. Wir mussten lernen, miteinander zu sprechen, damit die andere uns versteht. Und das ist ganz unterschiedlich. Unsere Unterschiedlichkeiten und Einzigartigkeiten können wir und sollten wir nicht als nervig empfinden oder ignorieren, sondern Gott fordert uns heraus, sie anzuerkennen, sie zu sehen und zu merken, dass es uns hilft. Und wir sollten sie auch feiern. Das sollte eine ganz, ganz, ganz tolle Sache sein. Und in meiner Familie, wo ich aufgewachsen bin, hatten wir auf jeden Fall Unterschiedlichkeiten auch. Ich merkte auch, als ich zu Hause von meiner Mutter gehomeschoolt worden war, wo sie uns unterrichtet hat, gemerkt, wie unterschiedlich unsere Lernstile waren. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Meine Schwester musste lernen durch Backen. Meine Mutter hat sie durch Backen Mathe beigebracht. Ich brauchte nur ein Buch mit einer Anleitung und dann habe ich alles hingekriegt, ganz alleine. Aber das ist das ist die Sache, aber wir sind unterschiedlich und das ist was ganz, ganz Tolles. Aber das müssen wir sehen und anerkennen. Und meine Mutter hat einen tollen Job gemacht in dieser Anerkennung. Gott hat sich mit der Einzigartigkeit unserer Familie was dabei gedacht. Sein Ziel von Familie und auch von Gemeinde ist, dass wir einen Unterschied in dieser Welt machen sollen, in unser Umfeld machen sollen. Und das passiert am besten, wenn wir unterschiedlich sind. Weil diese Welt ist auch unterschiedlich. Wir werden durch Einzigartigkeit und Unterschiedlichkeit aufgefordert, unsere persönliche Komfortzone und Bequemlichkeit zu verlassen, um eben anderen Menschen auf ihrer Ebene zu begegnen. Wir müssen uns dadurch auch verbessern, damit die andere uns versteht. Zum Beispiel durch unsere Beziehung habe ich gelernt, mich besser auszudrücken, damit die Niki versteht, was ich meine. Und wiederum, sie hat gelernt, wie sie in manchen Situationen sich auch geduldiger werden kann. Solche Sachen dürfen wir und sollten wir in die Familie machen. Wir sollten voneinander lernen und Dinge weitergeben, damit wir uns täglich verbessern. Wisst ihr was? Aber wir müssen auch diese Dinge auch anerkennen und danken mit Worten. Es ist total wichtig, dass wir erkennen und anerkennen, was unsere Partner, was unsere Kinder auch machen. Und mit Worten. Wenn wir eine Wertschätzung haben und es in unserem Herzen bleibt, dann bringt das nichts. Aber wenn wir es ausdrücken mit Worten, dann ist es was ganz Heilsames. Es ist was ganz Wunderbares. Es bleibt nicht bei uns, aber es wird ausgedrückt. Das müssen wir machen. Wir müssen Dankbarkeit zeigen. Eine Einzigartigkeit zu feiern bedeutet auch, die Kinder nicht alle gleich zu behandeln. Wir müssen die Einzigartigkeit von unseren Kindern ganz unterschiedlich umgehen. Wir müssen ganz unterschiedlich mit unseren Kindern umgehen. Und das ist auch mit der Erziehung, auch mit Disziplin. Wir müssen unsere Kinder auch anderes behandeln. Und das ist okay. Meine Eltern haben das uns immer gesagt, dass sie uns unterschiedlich behandelt haben. Und das ist
aber gleich lieben.
Gleich lieben, aber unterschiedlich behandeln. Und das ist was ganz Schönes, weil wir unterschiedlich sind. Und ich werde euch einfach empfehlen, darüber nachzudenken, wie behandelt ihr eure Kinder, wie diszipliniert ihr euch eure Kinder und spreche das miteinander ab. Es ist total wichtig, dass wir darüber nachdenken, was machen wir mit er und was machen wir mit sie und warum. Und dass wir wissen und dass wir Grenzen nicht überschreiten. Wir müssen wissen, warum wir unsere Kinder Grenzen setzen, weil es total wichtig ist, dass sie mit Grenzen damit aufwachsen. Sonst werden sie diese verwöhnte Kinder, die Niki vorher erwähnt hat. Und jetzt dürft ihr euch einschätzen. Wie ist es bei euch zu Hause? Feiert ihr die Einzigartigkeit eurer Kinder, eurer Partner? Oder versucht ihr alle irgendwie gleich zu behandeln und gleich zu machen?
Hier ein ganz großer Schmankerl, den jeder mit nach Hause nehmen kann. Siehe Kinder, und das sind wir alle, weil wir sind alle von einer Mama geboren worden, sind eine Gabe des Herrn und die Leibesfrucht ist ein Geschenk. Ganz neu darfst du verstehen, du warst ein Geschenk für deine Eltern und deine Kinder sind ein Geschenk für dich vom Herrn. Wir sind sozusagen Geschenke und Beschenkte gleichzeitig. Und ich möchte, dass wir heute das mitnehmen. Jeder Einzelne ist von unglaublichem Wert. Jedes Einzelne deiner Kinder, jeder Einzelne in deiner Großfamilie ist von unglaublichem Wert. Und wenn wir das uns mal wieder neu vor Augen führen, können wir auch einander in Dankbarkeit und auch in Respekt begegnen. Wir haben eine sehr inspirierende Podcast-Reihe gehört über das Thema Erziehung. Und da wurde eine Frage gestellt, nämlich: Für was möchtest du, dass deine Familie bekannt ist? Also umgemünzt, für was sollen die Weises in Wiesbaden bekannt sein? Für was sollen die Kleibers in Wiesbaden bekannt sein? Welche Familienkultur lebt ihr? Und wisst ihr was, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen und heiraten und dann unter gewissen Umständen eine Familie gründen, dann treffen zwei Kulturen aufeinander. Und diese Kulturen sind schon allein durch das Elternhaus unterschiedlich. Aber wie in unserem Fall treffen noch eine amerikanische auf eine deutsche Kultur. Er ist mit Vater und Mama und zwei weiteren Geschwistern groß geworden. Bei uns war es immer Mama, meine Schwester und ich. Wir waren so eine Mädelsgang. Und im ersten Ehejahr, ja, da haben wir das schon gemerkt, da gibt's einiges zu diskutieren. Als unser Sohn geboren wurde, da hat's dann erstmal richtig gekracht, ja. Ich hatte dieses Bild, ne, eine Mama muss dies und das, ich hatte eine sehr, sehr starke Mama, und kannte die Rolle eines Papas nicht so. Man muss da lernen, ja. Dieses Aufeinandertreffen von Kulturen kann einen Konflikt in sich bergen. Aber wenn wir lernen, das als Chance zu sehen, kann es unsere eigene neue Familie bereichern. Ich gebe euch ein Beispiel. Bei uns in unserer Mädelsfamilie war es so, das Nicht-Geburtstagskind hat auch ein kleines Geschenk bekommen, ja, damit es sich nicht ausgeschlossen fühlt. Ich finde das wunderbar, dass ich am 25. September auch immer ein kleines Geschenk bekommen habe. Das fand der Josh erstmal ein bisschen, hä, wieso, ja? Aber ich habe es jetzt durchgekriegt, wir machen das auch bei unseren Kindern so. Soll sich keiner ausgeschlossen fühlen. In seiner Familie hat das Spielen von Brettspielen einen ganz zentralen Punkt gespielt. So Family Game Nights ist was ganz Traditionelles. Und auch immer, wenn wir uns mit seinen Eltern treffen, wird gespielt. Die sind alle sehr, sagen wir so, sind alles sehr gute Gewinner. Eher schlechtere Verlierer, aber da passe ich auch ganz gut rein. Und wir können es jetzt schon kaum erwarten, mit unseren Kindern am Tisch zu sitzen und zu knobeln und ja, Memory zu spielen oder so wahrscheinlich als nächstes. Das ist kein hochgeistlicher Punkt. Hier gibt es jetzt keine vielen Bibelversen, aber habt Spaß in eurer Familie. Lacht miteinander. Kommt zu Mahlzeiten gemeinsam an den Tisch. Ärgert euch im Scherz. Rauft und balgt. Habt einfach eine gute Zeit als Familie. Das sind die Sachen, an die sich eure Kinder erinnern werden. Und das wird sie positiv prägen. Und sie nehmen das in ihre weitere Generation mit hinein. Also, wie gut seid ihr darin, Spaß in eurer Familie zu haben? Ist die Kultur eine freudige oder muss man bei euch zum Lachen in den Keller gehen? Ihr dürft euch selbst einschätzen.
So, Stolz wird in Schande enden, aus Demut folgt Weisheit. Ohne weise Führung geht ein Volk zugrunde, aber mit vielen Ratgebern aber lebt es sicher. Unser letzter Punkt ist Hilfe in Anspruch nehmen. Nachdem alles, was wir gehört haben, finden wir einen letzten Punkt total wichtig. In einer Familie ist es nicht immer einfach, das habt ihr von uns so ein bisschen gehört. Es ist nicht immer einfach. Da wird Streit kommen, da wird Frustration kommen, da werden Missverständnisse passieren, Ärger, Verletzungen. Das gehört alles irgendwie dazu. Wir als Familie müssen aber manche als Familie sind auch an den Punkt gebracht, wo sie sich die Frage stellen, wie geht's weiter? Ich weiß nicht, ob es wirklich weitergehen kann. Ich weiß nicht, wie wir als Familie zusammenleben können, weil es so oft zu diesem Punkt gebracht wird, wo wir uns ärgern, wo wir einfach kämpfen. Das ist ein Teil des Familiens, aber wenn es zu einem Punkt kommt, dann müssen wir Hilfe und sollten wir Hilfe in Anspruch nehmen. Und ich würde zwei Sachen auf dem Herz legen. In Familie gibt es keinen Platz für unser Stolz. Gar keinen Platz. Das habt ihr schon in das erste Vers gemerkt. Wenn es nicht gut läuft, dann gibt es zu. Das ist okay. Manche denken, dass es was ganz, ganz Schlimmes ist, wenn ihr das zugibt, dass ihr Probleme habt, dass es nicht einfach ist. Aber ich sehe das als eine große Stärke, wenn ihr das zugebt, hey, das ist nicht einfach, wir brauchen irgendwie Hilfe. Das ist was ganz, ganz Starkes. Weil da sagst du, dass meine Familie mir so wichtig ist, dass ich bereit bin, meine Fehler zuzugeben, damit es das Wohl uns als Familie besser geht. Ich finde es total stark, auch wenn Eltern zusammen sagen, wir haben etwas verbockt. Wir haben irgendwas in der Erziehung falsch gemacht, aber wir wollen das jetzt ändern. Und das dürft jeder einzelne von euch auch machen, wenn das so der Fall ist. Und ich werde euch herausfordern, wenn das der Fall ist, dann gibt es zu, Suchhelfer, Suchratgeber, gute Ratgeber, die das schon durchgemacht haben. Da sind etliche schon hier in der Gemeinde, die ein bisschen älter sind, die schon Kinder haben, die das auch durchgemacht haben. Frag sie. Such 1, 2, 3, 10, 20 Ratgebern, die euch gute Rat gibt, wie ihr eure Familie verbessern können. Hilfe kann anderes aussehen. Es kann aussehen wie eine Familienseelsorge. Es kann aber auch aussehen wie andere Familien aus der Gemeinde. Es kann auch aussehen wie füreinander beten. Es kann ganz, ganz unterschiedlich aussehen, aber sucht die Hilfe, wenn ihr es braucht. In der Gruppe sind wir stark. Gehe die Sache nicht alleine. Gehe die Sache nicht alleine an. Deine Familie ist zu wichtig für dich, zu dir und auch für Gott. Familie ist viel zu wichtig, das alleine anzugehen. Hol dir Rat, sei nicht stolz. Und jetzt alle aufpassen. Es ist nie zu spät, für deine Familie zu kämpfen. Und wenn du sagst, alles ist wirklich, wirklich schlimm, alles ist wirklich schlecht, wir können überhaupt nicht miteinander reden, es ist trotzdem nicht zu spät, Hilfe zu suchen und das zu verändern. Und wenn das dein Fall ist, dann leg deinen Stolz auf die Seite, lass es hinter dir, sag, hey, da sind Probleme da, aber ich will nicht, dass der Stand meiner Familie so bleibt. Such dir Hilfe bei Gott und auch beim anderen Menschen und verändere das. Diese Entscheidung musst du für deine Familie treffen, Niemand anderes kann diese Entscheidung für dich treffen. Entscheide dich für diese Entscheidung, dass es deiner Familie besser geht. Und ein letzter Tipp, was ich euch geben möchte, wir praktizieren das schon zwischen uns und wir werden das auch mit unseren Kindern auch praktizieren, wenn sie das verstehen, aber das verstehen sie noch gar nicht. Aber in Epheser steht, lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr das miteinander geklärt habt, ohne dass ihr miteinander vergeben habt. Versuche, dass die Sachen, die euch ärgern, Frustrationen zu klären, so bald wie möglich, damit es nicht zu einem großen Haufen wird, dass es nicht auch alles aufeinander stapelt und auf einmal schiebst du das auf der andere. Lass es jeden Tag geklärt. So, jetzt dürft ihr euch einschätzen. Wie ist es bei euch? Wenn ihr Hilfe braucht, seid ihr bereit, Stolz abzulegen und Hilfe zu suchen? Oder braucht ihr auch da Hilfe? So, wir wollen das ein bisschen zusammenfassen. The One. Gott persönlich möchte Teil eurer Familie sein. Und das sollte der wichtigste Punkt für uns alle. Gott sollte der Teil, ein großer Teil unserer Familie sein. Er möchte auch Gnade zum Eltern schenken und auch zum Kinder schenken. Und ihr solltet auch dafür auch bitten. Und Eltern, habt auch Gnade mit euren Kindern. Und Kinder, habt auch Gnade mit euren Eltern. Wir sind alle Menschen. Wir machen alle Fehler. Wir sind alle zusammen auf die Reise als Familie. Entscheide euch, den Auftrag eurer Familie auch ernst zu nehmen. Wir wollen auch wirklich ein gottgegründete Familie sein. Und ich fordere euch heraus, das zu machen. Sei ein gottgegründete Familie.